Einmal in der Woche bekomme ich einen Anruf aus dem Siegerland. Am anderen Ende meldet sich immer die gleiche Stimme, eine 79-jährige Christin. Sie sagt immer als erstes: Warum bin ich überhaupt noch auf der Erde? Ich hab doch niemanden. Es ist doch so schrecklich schwer, allein zu sein. Warum bin ich überhaupt noch da? Und dann sage ich ihr jede Woche ein und denselben Satz, dass sie viel, viel Zeit hat, Gott zu loben. Wir haben das eben getan. Die Bestimmung von uns Menschen auf dieser Erde ist zuallererst, Gott zu loben. Denn dann finden wir zu uns selbst, wir finden unseren Platz auf dieser Erde. Unser Pastor ist mit dem Missionsteam in dieser Woche in Tschechien unterwegs. Sie werden heute Nachmittag von einem Missionseinsatz zurückkommen. Für unsere Gäste die Information: Ich bin Mitglied der Leitung dieser Gemeinde und es macht mir Freude, mich mit seelsorgerlichen Themen zu beschäftigen. Das heißt, mir wurde es aufs Herz gelegt, an diesem Morgen euch mitzunehmen in ein seelsorgerliches Thema, in der Hoffnung, dass es uns alle ermutigt. Es war einmal ein Prediger, der hielt eine feurige Bußpredigt. Am Ende brach die Gemeinde in Schluchzen und Weinen aus. Er bekam so ein schweres Herz, dass er in die Menge schrie: Aber liebe Gemeinde, ich hab's doch gar nicht so gemeint. Es geht um ein Thema, was uns Tag für Tag bewegt, ob es uns lieb ist oder nicht. Umso mehr ist es mein Wunsch, dass der Geist Gottes uns an diesem Tag ermutigen kann, dass unser Alltag so sein darf, dass am Ende des Tunnels das Licht des Hochschwarzwaldes kommt und wir uns freuen können: Am Ende ist Gott da. Er liebt dich. Liebe Gemeinde, ich lese uns aus dem Johannesevangelium Kapitel 4, die Verse 46 bis 53. Da wird uns eine Begebenheit erzählt. Die lese ich uns jetzt mal. Johannes 4, 46 bis 53. Und Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es wohnte ein königlicher Beamter in Kapernaum, dessen Sohn krank war. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam, ging hin zu ihm und bat ihn, hinabzukommen und seinen Sohn zu heilen. Denn er lag im Sterben. Und Jesus sagte zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sagte zu ihm: Herr, komm hinab, bevor mein Kind stirbt. Jesus sagte zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und berichteten ihm: Dein Kind lebt. Da erfragte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie sagten zu ihm: Gestern um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Hause und sie lobten Gott. Liebe Gemeinde, in Zeiten, in denen uns Sorgen schwer zu schaffen machen, sind wir besonders herausgefordert zu glauben. Spätestens dann wird auch klar, wovon unser Glaube abhängt und ob auch alles, was wir bisher über den Glauben wussten, der schwierigen Lebenssituation standhält. Oder was oder auf was unser Glaube gegründet ist. Im Mai diesen Jahres wurde in der Heilig-Geist-Kirche in Heidelberg der 450. Geburtstag des Heidelberger Katechismus gefeiert. Es ist das Bekenntnisbuch der reformierten Kirchen und dieser Katechismus beginnt mit einer ganz berühmten Frage, die heute keiner kennt. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann gibt er eine Antwort, die gebe ich euch am Ende der Predigt. Und dann sagt der Heidelberger Katechismus über den Glauben Folgendes. Der Glaube ist nicht eine bestimmte Erkenntnis, dadurch ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt. Nach dieser Aussage hat offensichtlich der Glaube zwei Seiten. Die eine ist eine gewisse Erkenntnis, eine Sache des Kopfes, des Verstandes und die andere eine Sache des Herzens, des Vertrauens. Was Herzenssache bedeutet, hat ein Freund von mir während meiner Studienzeit einmal ganz wunderschön zum Ausdruck gebracht. Als junger Student war er viele Monate verliebt in seine Studienkollegin. Eines Tages fragte ich ihn, na, wie sieht's denn mit euch beiden nun aus? Da guckt er mich an und sagt, ach, weißt du, sie hat immer noch nicht verstanden, dass sie mich lieb hat. Das Entscheidende in unserem Leben ist, dass der Glaube aus dem Kopf, aus dem Verstand ins Herz muss, ins Vertrauen. Jemand sagte einmal, der weiteste Weg, den ein Mensch auf dieser Erde zurücklegen muss, ist der vom Verstand zum Herzen. Aus einer bestimmten Erkenntnis, aus einem Wissen, ein herzliches Vertrauen, darauf kommt es an. Am Beispiel des königlichen Beamten, die Geschichte, die ich eben gelesen habe, wird uns gezeigt, wie dies geschieht. Wer war dieser königliche Beamte? Aufgrund seiner Stellung im Dienste des Königs gehörte er zu einer ganz angesehenen Partei, die sich über den Glauben der Väter hinweggesetzt hatte. Er hatte es ja auch gar nicht nötig, sich um Gott und sein Wort zu kümmern. Äußerlich ging es diesem Mann gut. Er hatte eine gute Stellung, ein gesichertes Einkommen. Er genoss Hochachtung und Ansehen. Und sein Motto war wahrscheinlich schon vor 2000 Jahren das gleiche wie in unserer modernen Zeit, nämlich Leben und Leben lassen. Das war vielleicht das, was sein Lebensgefühl war. Und dieser Mann kommt zum Glauben. Gott gebraucht bei ihm ein Mittel, das sich oft in der Bibel findet. Gott schickt ihm eine Not, eine schwere Lebenssituation. Sein Sohn, sein einziger Sohn, wird ernsthaft krank. Und darum ist seine Herzensnot auch so groß, die Freude, nämlich seines Lebens, die Hoffnung seines Alters. Vor einiger Zeit gab es eine Fernsehwerbung, dein Kind, dein Auto, dein Swimmingpool, dein Kind, deine Lebensversicherung. Sein Sohn liegt im Sterben. Sicher wird er alle damaligen Ärzte zu Rate gezogen haben, aber keiner konnte seinem Sohn wirklich helfen. Vielleicht hat er auch in Augenblicken der Ratlosigkeit das Sprichwort ausprobiert, Not lehrt beten. Viele Menschen scheren sich ja ein Leben lang nicht um Gott. Aber wenn es ihnen wirklich schlecht geht, dann fangen auch sie an zu beten. Da neulich war eine Dame am Telefon, die hat mir berichtet, dass ihr eine Operation bevorsteht am Schenkel, Hals, wie auch immer. Sie wusste nichts anzufangen mit ihrer Not. Da sagte ich am Telefon, wissen Sie was, gehen Sie in die Operation, ich bete für Sie. Da meinte sie, oh ja, das ist aber gut. Viele Menschen scheren sich ein Leben lang nicht um Gott, aber wenn es dann mit der Sorge soweit ist, da interessieren sie sich fürs Beten. Dieser Beamte hatte wahrscheinlich nie beten gelernt. Was tun wir Menschen nicht alles, wenn wir nicht weiter wissen? Manchen fällt da plötzlich ein Vers ein, der aus der Kindheit oder aus dem Religionsunterricht in der Schule gelernt worden ist. Beispiel, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Mit dem Rufen ist es dann ganz schnell, mit dem Preisen ist da nichts mehr. Wir können uns lebhaft vorstellen, wie schlecht es ihm ging. Auch ahnte er, dass man Gott nicht so einfach um Hilfe bitten kann. Wir müssen verstehen, wer sich nämlich lange Zeit nicht um Gott kümmert, darf auch nicht erwarten, dass Gott so einfach anspringt und hilft. Vielleicht plagte ihn auch sein Gewissen. Tja, Gott hat ganz recht, wenn er sich nicht um dich kümmert. Wie lange hast du dich nicht um ihn gekümmert? Und Gott? Hört Gott ihn wirklich nicht? Oh doch, aber nicht so, wie er sich das gedacht hatte. Vom Sagen und Hören hatte er erfahren, dass Jesus ganz in der Nähe seines Wohnortes Kana, Kapernaum ist. Er braucht Hilfe, er findet sie nirgends. Wie gut, dass er von Jesus etwas weiß. Sein Wissen, sein Kopfwissen, sein Verstand schüttelt und rüttelt ihn wach und treibt ihn hinaus in Richtung Kana. Dieser Schritt war sicherlich nicht leicht für ihn. Was sollten die Freunde und die Nachbarn von ihm denken? Der spinnt. Und was dachte sich wohl seine Frau dabei? Ihr Mann? Ein angesehener Mann, ratlos und schwach? Wir Menschen haben, solange wir leben, immer genügend Gründe, die uns abhalten können, zu Jesus zu gehen. Sein großes Problem, seine Sorgen, aber machen ihn in dem Entschluss fest, koste es, was es wolle, ich muss zu ihm gehen und ihm sagen, was mich bedrückt. Die Bibel zeigt uns hier etwas ganz Entscheidendes für unser menschliches Leben. Den Weg zu Jesus, zum Sohn Gottes, den Weg zu Gott muss jeder im Leben selbst und alleine gehen. Es kann kein Diener dafür gehen, kein Pastor, keine Gemeinde, keine Ehefrau, kein Freund und kein Nachbar. In der Not, wenn nichts mehr hilft, muss jeder alleine und selber zu Gott kommen. Und es trifft früher oder später einmal jeden Menschen. An der persönlichen Begegnung mit Gott kommt niemand vorbei, der auf dieser Erde Halt und Sinn im Leben sucht. Und so geht es diesem Beamten. Jesus kennt das Leben dieses Mannes. Jesus kennt unser eigenes Leben. Er weiß, was in seinem und unserem Herzen vor sich geht. Er weiß, dass ihn eben nur die Sorgen treiben, um zu ihm zu kommen. Und dem Beamten liegt auch nichts daran, mit Jesus eine persönliche Beziehung einzugehen. Aber auch das andere gilt. Jesus liegt nichts daran, nur physisch Kranke gesund machen zu wollen. Jesus kam, um viel, viel mehr zu bewirken. Jesus will den ganzen Menschen nach Geist, Leib und Seele heilen. Und das meint hier ein Herzensglaube. Mein ganzes Leben in Beziehung zu Gott, zu meinen Mitmenschen, zu mir selbst. Das will Jesus heilen. Und darum stellt er dem königlichen Beamten zunächst einmal die Frage. Die Frage im Johannesevangelium heißt: Tja, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Und der Mann muss zugeben, dass er ein Wunder erwartet, verständlich, und dass er wegen eines Wunders zu Jesus kommt. Es sind seine Sorgen, die ihn zu Jesus treiben und ihn herausfordern, sich ihm anzuvertrauen. Und natürlich hofft er in seiner Hilflosigkeit, vielleicht auch mit gemischten Gefühlen, hofft er auf die Barmherzigkeit und Liebe Jesu. Und dann, in der Begegnung mit Jesus, geschieht zuerst die alles entscheidende Wende, auch an diesem Morgen. Die Not gerät plötzlich aus dem Blick und im Blick steht plötzlich die Beziehung dieses Menschen mit Jesus. Liebe Gemeinde, die Blickrichtung ändert sich. Dieser Mensch muss auf Jesus sehen und weg von seinen Sorgen. Vieles von dem, was auch in unserem Leben geschieht, was wir nicht verstehen und was uns Sorgen macht, lastet deswegen auf uns, weil unsere Blickrichtung nicht stimmt. Herr, Herr, komm, mein Kind stirbt. Herr, komm. Plötzlich ist dieser Mensch sich fast sicher und gewiss, dass mit diesem Herrn, mit seinem Kommen, die Not ein Ende hat. Und er ahnt, wenn nicht Jesus der Herr, wer sonst, wenn nicht er, ist alle Hilfe umsonst. Liebe Geschwister, die Jesu Kommen steht über der Not. Das ist unser Wissen und wir müssen es jeden Morgen neu erbitten und erlernen. Jesus steht über deinen Sorgen. Sein Kommen ist stärker als deine Sorgen. Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen, in einer schweren Lebenssituation kommt es darauf an, diese Blickrichtung einzunehmen, weg von der Sorgen hin auf Jesus und ihm unbedingtes Vertrauen zu schenken. Und gerade das will Jesus von diesem Beamten sehen und hören. Was auch immer wir im Leben erbitten, es kommt nicht auf unsere Worte, nicht auf unser Wissen an, sondern auf das Vertrauen, mit dem wir unsere Bitte aussprechen. Das Vertrauen zum Helfer, zum Herrn, nicht die Größe und der Umfang unserer Sorge ist der Maßstab. Und dann stellen wir fest, auch wenn uns Gottes Wege oft merkwürdig und rätselhaft vorkommen und manchmal auch wirklich zu schwer sind und unsere Wünsche in einem Meer von Sorgen untergehen, Gott meint es in deinem Leben immer gut mit dir. Wir kennen noch das schöne alte Lied, ich weiß nicht, es ist vielleicht von Siegfried Fietz, da heißt es: Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer, und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorgen Meer, dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Gott macht keinen Fehler in deinem Leben, auch wenn manche Geschehnisse in deinem Leben, in deinen Augen unverständlich sind. Ich wollte vor 25 Jahren in Heidelberg und vorher in Zürich meine Doktorarbeit in Theologie fertig machen. Und ich habe nicht verstanden, warum Gott mir ein schönes Studentenmädel nach dem anderen in den Weg stellte, die mich so verliebte, dass ich meine Gedanken nicht mehr fassen konnte. Meine Zeugnisse waren voller Einsen. Meine Doktorarbeit war zur Hälfte geschrieben. Ich habe 500 Bücher exzerpiert. Ich habe 25 Jahre nicht verstanden, warum Gott diese Tür zugemacht hat. Vor einigen Wochen lese ich in einer wissenschaftlichen Zeitung, diese Theorien und Hypothesen, mit denen ich damals vor 25 Jahren meine wissenschaftlichen Begründungen anstellen wollte in Bezug auf die Textstelle im Neuen Testament, waren reine Luftblasen und sind heute in der Wissenschaft völlig überholt. Was glaubt ihr, wie schnell ich Gott gedankt habe, dass er mir vor 25 Jahren die Türen zugemacht hat? Wenn wir vieles nicht verstehen und es 25 Jahre dauert wie bei mir, vor allem dann sorgt sich Gott um dich und bittet dich herzlich, in dem Unverständlichen deines Lebens ihm zu vertrauen. Denn auch die Vollmacht Jesu hing nicht von seinen Wundern und vollmächtigen Taten ab. Das konnten zu der damaligen Zeit alle anderen Propheten und Wundertäter auch. Sondern Jesu Vollmacht hing von seinem grenzenlosen und herzlichen Vertrauen zu Gott, seinem himmlischen Vater, ab. Als Jesus sehen und erkennen kann, dass der königliche Beamte ihm, dem Sohn Gottes, anfängt zu vertrauen und dies nicht nur ein oberflächliches Lippenbekenntnis ist, da fordert er ihn auf und sagt, und nun geh. Das ist alles. In dem alten Gemeindelied, das wir leider nur sehr selten oder am meisten auf den Friedhöfen singen, heißt es dazu, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen. Da nimm ich mit. Und dann geh, dann musst du gehen. Und Manfred Siebold hat's wunderschön zusammengefasst in einem Lied. Es heißt, nie tiefer als in Gottes Hand. Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Wie lang muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Nie tiefer als in Gottes Hand, nie tiefer als in seine Nähe. Nie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Wenn wir es wagen, unsere täglichen Sorgen loszulassen, uns fallen zu lassen, dann fallen wir nicht ins Nichts, sondern in die bergende und schützende Hand Gottes. Und in unserem Text heißt es, und der Mann ging hin, er vertraute Jesus und seinem Wort, geh. Das Wunder war weder mit den Augen zu sehen, noch mit den Händen zu greifen, mit leeren Händen, aber vertrauensvollem Herzen ging er nach Hause. Allein auf diesen Herrn stand ihm sein sterbendes Kind vor Augen. Der Tod kann zwar jederzeit dein Kind mit Händen fassen, aber nicht in den Armen behalten, weil selbst der Tod sich diesem Herrn und seiner Macht unterwerfen muss. Liebe Gemeinde, das Vertrauen dieses Menschen leitet uns an und ermutigt uns, das auch zu tun. Das Vertrauen so fest, dass wir losgehen, ohne die Hilfe zu sehen. Als er nichts mehr in der Hand hatte und ihm alles aus den Händen genommen wurde, stellt ich euch vor, da passierte das Wunder. Der Herr hatte es gesagt und das war genug. Sein Wort darauf im Leben und im Sterben verlassen. Beim Heimgehen kommen ihm seine Diener entgegen. Voller Freude rufen sie ihm schon von weitem zu: Dein Sohn lebt. Und da muss der Vater feststellen, dass sein Sohn in der 7. Stunde gesund geworden war, als ihn Jesus aufgefordert hatte, im Vertrauen auf ihn und sein Wort seine Sorgen loszulassen. Sorgen sind wie ein Kaugummi. Wenn der erstmal am Finger klebt, kriegt man den kaum los. Und es ist sehr, sehr schwer, Sorgen loszulassen. Es gehört wohl mit zu den schwersten Herausforderungen des christlichen Glaubens, Tag für Tag sich zu entscheiden, Sorgen loszulassen. Es ist die Stunde, als er mit leeren Händen nach Hause geht. Es ist der Augenblick, als sein Wissensglaube, sein Kopfglaube nicht mehr nur die Hilfe sucht, sondern sein Herzensglaube, sein Vertrauen in der Person Jesu das Größte und das Beste und das Ganze gefunden hatte, was Gott überhaupt geben kann. Siegfried Fietz, ein Liedvers: Herr, wenn der Wunsch in meinem Herzen sich still in deinen Willen legt, dann fühle ich trotz aller Schmerzen, dass deine Liebe mich umhegt. Ja, Herr, du bist bei mir und dafür danke ich dir. Dieser Herzensglaube ist das unerschütterliche Vertrauen in Gottes ja oft rätselhafte Wege mit deinem und meinem Leben, dass auch ein Ja zum Sterben eines geliebten Menschen mit einbezieht und annimmt und bekennt: Herr, auch wenn ich dich nicht verstehe, hilf mir, dir zu vertrauen. Dieser Herzensglaube, dieses Vertrauen wurde dem königlichen Beamten, um es in den Worten des Heidelberger Katechismus zu fassen, sein ganzer Trost im Leben und im Sterben. Jetzt lese ich euch die Antwort vom Heidelberger Katechismus vor. 450 Jahre alt ist die Antwort, die ist wie ein guter Wein, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines treuen Heilandes Jesu Christi Eigentum bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst und also bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupte fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dient. Darum sichert er mir auch durch seinen Heiligen Geist das ewige Leben zu und macht mich völlig willig von Herzen und bereit, ihm fortan zu leben. Heidelberger Katechismus, 450 Jahre alt. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Zeit, des großen Vertrauensverlustes. Die Krise des postmodernen Menschen besteht darin, dass er nicht mehr weiß, wem er vertrauen kann. Überall, wo man hinschaut, fehlt es an Liebe, an Verständnis und Vertrauen. In den Familien, in den Partnerschaften, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Politik, im Sport und leider auch nicht selten in der christlichen Gemeinde. Die Informationsflut unserer Zeit macht, dass jeder sich selbst der Nächste ist und niemandem vertraut. Und dies aus Angst, er würde etwas verpassen, was er dann nicht mehr selber kontrollieren kann. Die Geschichte vom königlichen Beamten, sie gibt uns die Antwort für unsere Zeit. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und sie zeigt uns, auf wen und auf was wir uns verlassen können. Nicht unsere Sorgen, nicht die Bitte um Hilfe, sondern das Vertrauen in den Helfer Jesus ist Tag für Tag das Entscheidende in deinem Leben. Unbedingtes Vertrauen auf Jesus, den Sohn Gottes, ermöglicht Wunder in deinem Leben. Ich fuhr vor einigen Jahren abends spät von der Arbeit nach Hause, war hundemüde, mein Magen knurrte, ich hatte Hunger. Da stand ein Hähnchengrill. Ich bin voll in die Bremsen rein, bin angehalten, stell mich brav an. Als ich endlich dran war, guckt mich dieser ausländische junge Mann an. Ich bin fast erschrocken, sagt zu mir, du Oskar, du nichts bezahlen, Hähnchen geschenkt. So geschehen Wunder in unserem Leben, wenn wir auf Jesus vertrauen. Ein anderes Mal hat mich Jesus 2 Jahre lang von Heppenheim nach Heidelberg mit dem Zug fahren und vor allem warten lassen, bis er mit seiner Zeit gekommen war. Ich durfte das Vorrecht haben, 2 Jahre lang im Zug Geduld zu lernen. Der Fernsehjournalist Peter Hane schreibt, ich komme zum Ende, unsere Not gehört nicht unter den Teppich gekehrt, sondern vor Jesus ausgebreitet. Keine Not ist so groß in deinem Leben, als sie nicht Jesus wenden kann. Doch Jesus ist kein Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche. Er weiß in seinem Weitblick, was als nächstes gut für dich ist. Es gibt erfülltes Leben mit unerfüllten Wünschen. Deshalb gilt es, ihm und seinem Wort zu vertrauen. Dass alles, wirklich alles in deinem Leben dir zum Besten dient. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung und vergiss nicht, diesen Gott täglich zu loben. Amen.